SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Mitteilung genügt. Wer das Geschlecht und den Vornamen in den Papieren ändern will, soll das einfacher machen können. So tönt Abbau auf Managerdeutsch.
Wir müssen nachhaltig profitabel arbeiten und dafür jetzt die langfristigen Voraussetzungen schaffen.»
Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, baut tausende Stellen ab und die Bank um. Dann Sperren im Internet. So einfach zu umgehen, sagen die einen. Das ist gar nicht der Punkt, sagen andere. Hintergründe zur Abstimmung über das neue Geldspielgesetz. Und um 13 Uhr...
«Der Herr Trump beschafft uns im Moment sehr viel Arbeit.»
Heißt es bei der großen Anwaltskanzlei Baker McKenzie, die Unternehmen berät, die mit Iran Geschäfte machen wollen. Denn seit die USA aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen sind, sind viele Firmen verunsichert. Unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Wer als Frau geboren wurde, sich aber als Mann fühlt oder umgekehrt, leidet oft jahrelang. Emotional, aber auch unter bürokratischen Hürden. Nur schon den Namen oder die Papiere zu ändern, ist für Transmenschen eine Odyssee und braucht zwingend eine ärztliche Abklärung. Der Bundesrat will diese Hürden für eine Geschlechts- oder Vornamensänderung nun abbauen. Eine einfache Erklärung beim Zivilstandesamt soll genügen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Heute noch Hans, morgen schon Susanne. Die rasche Änderung des Geschlechts möchte der Bundesrat mit einer Anpassung des Zivilgesetzbuches ermöglichen. Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Es sind zahlenmäßig tatsächlich sehr wenige Menschen davon betroffen. Für diejenigen, die davon betroffen sind, geht es aber um sehr viel. Es sind Menschen, die sich mit dem Geschlecht, das man ihnen bei der Geburt zugewiesen hat, nicht identifizieren können. Also ein Mann, der sich als Frau fühlt, oder eine Frau, die sich als Mann fühlt. Und für sie ist es ganz wichtig, dass sie unbürokratisch ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern können.
Die Vorlage soll auch für solche Kinder Vereinfachung bringen, deren Geschlecht bei der Geburt nicht eindeutig bestimmt werden kann. Das sind in der Schweiz etwa 40 pro Jahr. Sie sollen später die Möglichkeit erhalten, unkompliziert das Geschlecht zu ändern, das die Eltern für sie definiert haben. Zurzeit noch muss jede Geschlechtsänderung vor Gericht eingeklagt werden. Das werde von den Betroffenen als langwierig und teuer empfunden, sagt der Bundesrat. Mit der Vorlage nicht eingeführt werde hingegen ein drittes Geschlecht für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen, betont er. Der Bundesrat sei aber bereit, diese Frage später noch zu prüfen. Für eine Geschlechtsänderung soll künftig also eine einfache Erklärung auf dem Zivilstandesamt genügen. Die Mutter eines Kindes würde Mutter bleiben, auch wenn sie nicht rechtlich zum Mann wird. Bei offensichtlichen Missbräuchen soll die Geschlechtsänderung abgelehnt werden können. Zum Beispiel, wenn ein junger Mann zur Frau werden möchte, nur um dem Militärdienst zu entgehen. Die Zivilstandsbeamten müssten Missbräuche erkennen. Wäre es da nicht sinnvoll, zumindest einen medizinischen oder psychologischen Nachweis von jenen zu verlangen, die das Geschlecht ändern möchten? Die Bundesrätin verneint.
Die Gesellschaft muss nicht entscheiden, wie sich ein Mensch fühlt. Das spürt der Mensch selber. Und wenn sein Geschlecht nicht mit dem übereinstimmt, was ihm zugewiesen wurde, dann soll doch diese Änderung selber entschieden werden und nicht eine Fachperson oder eine Behörde, die darüber entscheidet.
Und wie ist es, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar ein fremdes Kind adoptieren möchte, was heute noch verboten ist? Könnte da nicht einer der Partner oder eine der Partnerinnen ihr Geschlecht umdefinieren und so das Adoptionsverbot umgehen? Theoretisch sei das möglich, erklärt die Justizministerin, hält aber auch fest.
Diese Vorlage ist für die Menschen, die unmittelbar von dieser Situation jetzt betroffen sind. Und ich glaube auch nicht, dass im Fokus jetzt steht, dass Menschen versuchen, mit dieser Möglichkeit bestehendes Recht zu umgehen.
Die Organisation der Betroffenen, das Transgender Network Switzerland, zeigt sich nur halb zufrieden mit der Vorlage. Sie möchte weitergehen und fordert unter anderem die Einführung dieses dritten Geschlechts.
Das war Philipp Burkhardt. Nun Nachrichten in der Übersicht mit meinem Kollegen Thomas Fuchs.
Die angestrebte Fusion von Ticket Corner und Star Ticket ist weiterhin nicht möglich. Die Wettbewerbskommission WEKO hatte letztes Jahr den Zusammenschluss der beiden untersagt. Mit der Begründung, das neue Unternehmen hätte eine zu starke und marktbeherrschende Stellung. Das Bundesverwaltungsgericht ist nun auf eine Klage dagegen nicht eingetreten. Die beiden Ticketanbieter können den Fall ans Bundesgericht weiterziehen. Weniger arbeiten, mehr Ferien. Dieser Trend hat sich auch in der Schweiz fortgesetzt. In Zahlen heißt das, die Schweizer arbeiteten im Schnitt pro Woche 41 Stunden und 7 Minuten, 15 Minuten weniger als noch im Jahr 2012, schreibt das Bundesamt für Statistik. Dennoch gehören Vollzeitangestellte in der Schweiz zu den fleißigsten in Europa. Vollzeit arbeiten nur die Isländer noch länger. Am längsten arbeiten Vollzeitbeschäftigte in der Schweiz im Landwirtschaftssektor, danach folgt das Gastgewerbe. Strom aus den erneuerbaren Energiequellen Wind und Sonne ist in der Schweiz weniger verbreitet als in den Ländern der EU. Das schreibt die Energiestiftung Schweiz, die sich selbst für die Förderung von erneuerbaren Energien einsetzt. Unter den insgesamt 29 untersuchten europäischen Ländern gäbe es 4, die weniger Solar- und Windenergie pro Kopf produzierten als die Schweiz, heißt es. In der Schweiz seien letztes Jahr pro Kopf gut 200 Kilowattstunden erneuerbarer Strom produziert worden. Europäischer Spitzenreiter ist Dänemark. Das Land produzierte über 2700 Kilowattstunden Wind- und Sonnenstrom pro Kopf. Der größte Teil davon war Windenergie. Wer hat vor knapp 4 Jahren im Osten der Ukraine ein malaysisches Verkehrsflugzeug abgeschossen? In dieser Frage ist die Internationale Untersuchungskommission einen Schritt weitergekommen. Sie schreibt, es sei eine russische Militäreinheit gewesen. Videoanalysen hätten gezeigt, dass die Rakete vom Typ Buk von der 53. Luftabwehrbrigade der russischen Streitkräfte abgefeuert worden sei, teilte der Vorsitzende der Kommission mit. Damit könne die Zahl der beteiligten Personen auf einige Dutzend eingegrenzt werden. Der Flug MH17 war von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs. Beim Abschuss wurden alle 298 Menschen an Bord getötet. Russland hat bisher jede Beteiligung an dem Abschuss bestritten. Israel hat angekündigt, im besetzten Westjordanland weitere Wohnungen zu bauen. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte, er werde bei der zuständigen Kommission Baubewilligungen für 2500 Wohnungen beantragen. Außerdem sollen die Pläne für weitere rund 1400 Unterkünfte konkretisiert werden. Unklar ist allerdings, wie viele der geplanten Projekte wirklich neu sind und welche bereits in einer früheren Ankündigung mitgezählt wurden. Die israelische Regierung habe zugesagt, den Siedlungsbau im Westjordanland voranzutreiben und daran werde man sich halten, erklärte Lieberman. In Syrien sind bei einem Angriff der US-geführten Koalition mehrere Menschen getötet worden. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie steht der Opposition nahe. Demnach haben die Kampfflugzeuge letzte Nacht mehrere Militärposten im Osten Syriens angegriffen. Mindestens 12 regierungstreue Kämpfer sollen ums Leben gekommen sein. Die anderen Kriegsparteien haben sich noch nicht dazu geäußert. Das Wetter. Heute scheint teils die Sonne, teils entstehen große Quellwolken. Vereinzelt kommen Regen und Gewitter auf. Morgen scheint meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen heute um 24, morgen um 26 Grad.
Ja, irgendwie passte dieser Kauf zu Pierin Vinzenz und dessen Gelüsten, die Raiffeisenbank grösser, schillender zu machen. Der ehemalige Raiffeisen-Chef, der noch immer in Untersuchungshaft sitzt, kaufte vor 6 Jahren, 2012, einen Teil der damaligen Privatbank Wegelin und legte dafür 600 Millionen Franken auf den Tisch und taufte die Bank kurzerhand auf den Namen Notenstein um. Vinzenz' Absicht war klar, Raiffeisen wollte so auch Privatkunden mit sehr großem Vermögen betreuen und damit in der obersten Liga des Bankgeschäfts mitspielen. Doch damit ist nun Schluss. Raiffeisen will wieder kleinere Brötchen backen. Notenstein wird verkauft für 700 Millionen an von Tobel. Hintergründe von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Raiffeisen strebte zu Beginn des Jahrzehnts nach mehr Glanz und mehr Prestige. In hohem Tempo hatte der damalige Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz die Bank umgebaut. Die Privatbank Notenstein sollte ein besonderes Schmuckstück dieser neuen Bank werden. Jetzt muss Patrick Giesel allerdings eingestehen, dass die Privatbank nicht zu Raiffeisen gepasst hat. Patrick Giesel ist seit 2015 Chef von Raiffeisen und Verwaltungsratspräsident von Notenstein La Roche.
Das ist richtig. Die Ambition, eine starke Private Bank hinzustellen, die ist nicht aufgegangen. Und auch die Integration in der Gruppe hat nicht ganz dem entsprochen, wie wir uns das vorgestellt haben.
In den Jahren ihres Bestehens habe die Notensteinbank immer Gewinn gemacht. Deshalb stand auch ein Verkauf nicht zur Diskussion. Daran hat Patrick Giesel auch im März noch festgehalten. Jetzt, innerhalb weniger Wochen, vollzieht die Bank eine 180-Grad-Wende und verkauft. Wie erklärt er diese Kehrtwende?
Wir haben einen Strategiewechsel vorgenommen. Die Gesamtanalyse hat gezeigt, dass die Bank rentabilitätsmäßig, vor allem auch über Projekte im letzten Jahr, gut hingestellt wurde. Aber der Verlust an Kunden und Substanz konnte nicht gestoppt werden. Und wir hatten etwas Angst davor, dass die Bank ausblühen könnte.
Begünstigt wurde der Verkauf dann auch, weil Vontobel einen stattlichen Preis bezahlt, 700 Millionen Franken. Notenstein ist vorerst das letzte Stück der neuen Raiffeisen, das jetzt verkauft wird. Die Beteiligung an der Helvetia-Versicherung hatte sie im vergangenen September verkauft, im November ihren Anteil am Softwareunternehmen Avaloq. Und auch die Beteiligung am Fintech-Unternehmen Leontech möchte Raiffeisen reduzieren. Alles Investitionen, die Vinzenz getätigt hat. Und die jetzt sein Nachfolger Patrick Giesel wieder rückgängig macht. Er spricht nicht von Rückbau, sondern von Entflechtung.
Die Strategie wurde nicht total verändert. Die Kooperationsstrategie, zusammenzuarbeiten mit Partnern, die nehmen wir weiter wahr. Was wir nicht mehr machen, ist Kapital zu binden über Beteiligungen. Das haben wir vor 2,5 Jahren in unserer Entflechtungsstrategie verändert.
Der Verkauf von Notenstein hat für Patrick Giesel auch eine persönliche Note. Während der stürmischen Expansionsjahre von Raiffeisen war er loyaler Stellvertreter von Pierin Vinzenz. Mit dem Verkauf der verschiedenen Beteiligungen und Notenstein trennt sich Giesel auch von einem Teil seines Schaffens. Das schmerze, muss er eingestehen. Raiffeisen hatte 2012 einen Teil der inzwischen untergegangenen Privatbank Wegelin übernommen und sie in Notenstein umbenannt. Raiffeisen zahlte damals fast 600 Millionen Franken. Angesichts der Tatsache, dass verschiedene Strafverfahren gegen Vinzenz laufen, steht auch die Frage im Raum, ob bei dieser Transaktion damals alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist. Stand heute, sagt dazu Patrick Giesel.
Die interne Untersuchung wird auch diese Beteiligung anschauen. Die läuft unabhängig von der operativen Leitung. Deshalb habe ich hier auch keine Detailinformationen. Aber natürlich wird die Transaktion Notenstein auch angeschaut. Bisher konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Und für die Käuferin von Notenstein, für Vontobel? Die Bank mit Sitz in Zürich kann jetzt mit den neuen Kundenvermögen von gut 16 Milliarden Franken ihre Position auf dem Schweizer Markt ausbauen. Hier hat die Notenstein einen großen Teil ihrer Kunden. Der Name allerdings wird verschwinden.
Blick auf die Uhr, 12.43 Uhr. Raiffeisen verkauft also eine Bank und die Deutsche Bank streicht Stellen. Blick nach Deutschland gleich und danach im Rendezvous am Mittag. Noch nie so wenig Bambini in Italien, durchzogene Bilanz der sozialdemokratischen Regierung Gentiloni. Netzsperren, who cares?
Das ist ein Klick, dann kommt da 77.111 und so weiter und das befindet sich in Paris. Jetzt sind wir in Paris, oder?
Wir zeigen, wie einfach Internetsperren umgangen werden können. Und das hat einen Zusammenhang mit der Abstimmung im Juni. Und was der französische Präsident Macron mit den Banlieues machen will, macht die Bewohner dieser Banlieues traurig. Wir hatten es vorhin gerade von der Raiffeisenbank mit ihren gut 9'000 Vollzeitstellen. Jetzt reden wir kurz über die Deutsche Bank mit ihren 97'000 Vollzeitstellen. Noch 97'000, denn die Bank will Stellen abbauen auf unter 90'000. Tausende Angestellte müssen gehen, weil die Bank ihr Aktiengeschäft zusammenstreicht. Peter Vögel in Berlin. Zuerst zur Klärung, was genau streicht da die Deutsche Bank zusammen?
Sie haben es gesagt, es sind mindestens 7'000 Stellen der 97'000. Es soll also deutlich unter 90'000 gesenkt werden. Vor allem im Investmentbanking in den USA und in Großbritannien sollen diese Stellen abgebaut werden. In der Schweiz hat die Deutsche Bank 700 Mitarbeiter, aber die wenigsten sind im Investmentbanking beschäftigt.
Allerdings ist dieser Stellenabbau nicht gratis zu haben. Der kostet mehrere hundert Millionen. Geht diese Rechnung auf?
Ja, kurzfristig fallen Kosten an, 800 Millionen für dieses Jahr. Langfristig gibt es natürlich Spareffekte. Die Kosten der Bank sollen insgesamt im nächsten Jahr auf 23 Milliarden Euro gesenkt werden. Eine Milliarde weniger als 2017. 2021 sollen sie nochmal um 2 Milliarden gesenkt werden. Die Postbank soll ins Privatkundengeschäft der Deutschen Bank eingegliedert werden. Das betrifft 6.000 Stellen. Anders als die UBS beispielsweise hat die Deutsche Bank mit der Vermögensverwaltung nicht eine Art Cash-Cow. Sie ist also besonders auf Strukturänderungen, auf Personalabbau angewiesen. Und dieser Strukturumbau betrifft, wie gesagt, vor allem das Investmentbanking.
Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, sagte, man müsse sich wieder auf das konzentrieren, was man könne. Peter Vögerli, was ist das? Was kann man denn?
Ich glaube, Sewing selbst steht als Person symbolisch für diesen Wechsel. Er ist im Unterschied zu seinen Vorgängern ein Deutscher. Er hat eine Banklehre gemacht. Er hat in einer Filiale der Deutschen Bank in Bielefeld begonnen, dann berufsbegleitend studiert. Sprich, die Deutsche Bank will ab 2021 in Zukunft die Hälfte der Erträge im Privat- und Firmenkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung erwirtschaften. Das Kerngebiet soll weniger Asien und die USA, mehr Europa sein. Denn die Deutsche Bank hat sich im Investmentbanking verzockt. Sie hat bis vor kurzem massive Abschreibungen durch Rechtsstreitigkeiten gehabt, sprich durch betrügerische oder wegen betrügerischer Aktivitäten. Sie hat noch immer viele Derivate, die von anderen Finanzprodukten abhängig sind und toxisch sind. Also sie hat da Misserfolg gehabt, um es ganz deutlich zu sagen.
Ist damit die Deutsche Bank nun umgebaut oder kommt da noch mehr?
Ich denke, ohne Erfolg steht alles zur Disposition, Personen und Strukturen. Ich würde sogar behaupten, nicht kurzfristig, aber längerfristig steht auch der Aufsichtsratsvorsitzende Achleitner zur Disposition, wenn der Erfolg ausbleibt. Drei Zahlen vielleicht zur Illustration der dramatischen Lage. Der Gewinn des Gesamtkonzerns ist im vergangenen Jahr um 80% zurückgegangen. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um 30% eingebrochen. Und vor 10 Jahren wollte die Deutsche Bank mit den Großen des Investmentbankings, mit der Citigroup oder einer JP Morgan mitspielen. Jetzt ist der Marktwert der Deutschen Bank 10-mal kleiner.
Peter Vögerli live aus Berlin. Vielen Dank. Praktisch von 0 auf 100 hat es den 54-jährigen Rechtsprofessor Giuseppe Conte in Italien aufs politische Parkett gespült. Er, der designierte neue Regierungschef, ist seit gestern Abend daran, eine Regierung zu bilden aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung. Das heißt auch, der bisherige Regierungschef Paolo Gentiloni vom sozialdemokratischen Partito Democratico wird seinen Sitz räumen. Anderthalb Jahre lang hat er Italien mit Umsicht regiert. Trotzdem kam Italien auch unter Paolo Gentiloni nie richtig aus der Krise heraus. Franco Battel in Rom mit einer Bilanz.
Anders als Giuseppe Conte hatte Paolo Gentiloni viel Erfahrung, als er 2016 Premier wurde. Gentiloni war zuvor ein sehr aktiver, erfolgreicher Außenminister. Seine Regierungszeit bleibt darum auch zuerst wegen seiner Außenpolitik in Erinnerung, konkret wegen seiner Migrationspolitik.
Noi salviamo le vite umane in mare in Europa. Non le salva qualcun altro.
Wir Italiener retten Flüchtlinge im Mittelmeer. Darauf verweist Italien gern, stolz und zu Recht. Trotzdem sind die Flüchtlinge eine Last für Italien. Gentiloni und sein Innenminister Minniti setzten alles daran, wichtige Akteure in Libyen davon zu überzeugen, die Fluchtbewegung zu bremsen, das heißt, Migranten an der Weiterreise zu hindern. Das funktionierte. Fast über Nacht kamen deutlich weniger Flüchtlinge übers Mittelmeer. Aber in Libyen stecken nun Hunderttausende fest in Lagern unter unmenschlichen Bedingungen. Die sozialdemokratische Regierung Gentiloni und die seines Vorgängers Matteo Renzi haben Italien verändert, vor allem in gesellschaftlichen Fragen.
Il fatto che siamo riusciti a fare le due leggi sulle unioni civili e sul biotestamento è una medaglia per i nostri governi.
Eine Medaille, das heißt Lorbeeren, habe man sich geholt mit der Einführung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und mit der Patientenverfügung. Gentiloni war es ein Anliegen, dass Patienten an ihrem Lebensende auf Therapien verzichten können. Das war vorher im katholischen Italien nicht möglich. deutlich weniger Migranten, zusätzliche Rechte für Bürgerinnen und Bürger. Und trotzdem hat Gentilonis Partei, hat der sozialdemokratische Partito Democratico, die Wahl im März krachend verloren. Gentiloni hat kurz vor der Wahl eingeräumt, dass große Probleme geblieben sind.
Se manca il lavoro, se i servizi pubblici non funzionano, se ci sono tasse troppo alte, fai fatica, no?
Zu wenig Arbeit, der Service public funktioniert nicht, zu hohe Steuern, prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Liste der italienischen Probleme ist auch unter Gentiloni lang geblieben. Zwar wächst Italiens Wirtschaft wieder, aber nur bescheiden, weniger als im europäischen Vergleich. Darum bleibt die Geburtenrate tief. Noch nie, nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs, kamen in Italien so wenige Bambini, so wenige Kinder zur Welt. Eines von 10 italienischen Kindern lebt in Armut. Gentiloni hat darauf reagiert und erstmals eine allgemeine Sozialhilfe eingeführt. Durch die ist mit monatlich 170 Euro für eine alleinstehende Person der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Viele linke Wähler wandten sich enttäuscht ab und den Protestparteien zu, dem Movimento 5 Stelle und der Lega, den Wahlgewinnern also, die nun gemeinsam die Regierung bilden.
Sie hören Rendezvous am Mittag, Service Public seit über 50 Jahren. Das neue Geldspielgesetz würde ausländische Spielanbieter ausschließen. Webseiten von Online-Casinos, die in der Schweiz keine Bewilligung haben, solche Webseiten würden gesperrt. Auch wegen dieser Netzsperren ist die Vorlage umstritten, die am 10. Juni zur Abstimmung kommt. Jungparteien wehren sich und sprechen von Internetzensur. Unterstützung erhalten sie von jungen Computercracks, vom Chaos Computer Club zum Beispiel. Priscilla im Boden.
Dienstagabend in einem Industriegebäude beim Güterbahnhof in Bern. Das wöchentliche Treffen einer Berner Hackerinnen- und Hackergruppe. 9 junge Menschen sitzen mit ihren Laptops an einem Tisch. Sie tragen dunkle Kapuzenpullis, Bärte, Piercings. Hier ist man sich einig, Netzsperren soll es nicht geben. Hernani Marquez vom Chaos Computer Club Schweiz ist auch anwesend. Er öffnet seinen Laptop und loggt sich ins Netzwerk der Universität Fribourg ein. Die Universität Fribourg sperrt gewisse Webseiten, so etwa jene von Tor.
Tor ist so ein Browser, mit dem kann man sich anonym im Internet, also in den dunkleren Bereichen, Darknet, bewegen. Und wenn man hier jetzt mit dem Safari-Browser drauf geht zum Beispiel, dann passiert einfach gar nichts. Also es steht einfach Safari can't open the page, sieht also aus, als würde die Seite gar nicht erst existieren.
Doch diese Netzsperre sei ganz einfach zu umgehen, sagt Marquez. Er öffnet einen anderen Browser und schaltet die VPN-Funktion ein. Diese lässt die Anfrage über eine andere IP-Adresse im Ausland laufen.
Das ist ein Klick und jetzt geht man wieder auf diese Seite getmyip.com und dann kommt da 77.111 und so weiter und das befindet sich in, das sieht nach Frankreich aus. Ja, in Paris. Jetzt sind wir in Paris, oder?
Er tippt wieder Tor Project ein.
Ja, also die geht jetzt hier, also wenn wir über Paris gehen.
Netzsperren seien einfach zu umgehen und deshalb wirkungslos. So lautet ein Argument der Gegner des Geldspielgesetzes. Mit diesem Gesetz sollen ausländische Online-Zockerspiele gesperrt werden, damit Gambler auf Schweizer Geldspielplattformen zocken müssen. Diese liefern Gewinne an Sport- und Kulturvereine ab und sind verpflichtet, die Spielsucht zu bekämpfen. Die jungen Hackerinnen und Hacker des Chaos Computer Clubs warnen aber vor staatlich verordneten Internetsperren.
Was wir hier zum ersten Mal hier aufbauen, ist eine Zensurinfrastruktur. Also bisher haben wir von der FEDPOL Empfehlungen, Seiten zu sperren. Also es gibt so eine Kinderpornografie-Liste, die man freiwillig zum Einsatz bringen kann und zwar auch verändert. Also Provider können da auch ein paar Seiten noch rausnehmen. Oder sogar hinzufügen, das kontrolliert niemand.
Die Sperren für Kinderpornografie seien freiwillig. Wenn nun obligatorische Sperren für Geldspielseiten eingeführt würden, warnt Hernani Marquez vom Chaos Computer Club, könnten die Sperren später auf weitere Bereiche des Internets ausgeweitet werden. Etwa auf Seiten, auf denen urheberrechtlich geschützte Filme und Musik gratis heruntergeladen werden können. Die Unterhaltungsindustrie möchte dies unterbinden. Diese Argumente lässt Diana Gutjahr nicht gelten. Die SVP-Nationalrätin aus St. Gallen sitzt im Komitee für das Geldspielgesetz.
Die Leute haben immer das Gefühl, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, wo es keine Gesetze braucht, keine Regeln, wo man machen kann, was man will. Und irgendwo muss man hier auch einen Schutz oder eine Barriere einbauen.
Klar könnten die Netzsperren umgangen werden, sagt sie. Doch das gelte auch für andere Verbote, wie etwa die Geschwindigkeitslimiten auf den Straßen.
Es ist einfach generell im Leben so, dass man jedes Gesetz oder jede Barriere umfahren kann, wenn man will. Aber man muss sich aktiv darum bemühen, um eine Barriere zu umfahren. Und deshalb sehe ich dies nicht als ein Hauptargument, dass man gegen das Geldspielgesetz sein kann.
SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr teilt die Sorge der Hackerszene nicht, dass Netzsperren Schule machen könnten.
Ich setze mich nur für diesen Bereich ein, dass hier eine Zensur oder eine Blockade eingeführt wird, aber sicher nicht für weitere Bereiche.
Immerhin hast du ein T-Shirt an, oder? Geht.
Diesen Beteuerungen schenken die jungen Computerprogrammiererinnen und Programmierer vom Chaos Club Bern wenig Vertrauen. Sie kämpfen weiter gegen das Geldspielgesetz, ganz nach der Devise: Wehret den Anfängen.
In den Vorstädten der Metropolen Frankreichs ist Chancengleichheit ein Fremdwort. Wer dort aufwächst, besucht in der Regel schlechtere Schulen, wohnt in Häusern, die saniert werden sollten, und hat weniger Chancen, eine Stelle zu finden, weil er die falsche Wohnadresse hat oder einen verdächtigen Namen. Dagegen will die französische Regierung ankämpfen und damit ein Wahlversprechen von Präsident Macron einlösen. Macron persönlich hat darum diese Woche seine Strategie vorgestellt für die Banlieues und damit vor allem jene enttäuscht, die dort wohnen und arbeiten. Charles Lieber.
600 Gäste rief der Präsident im Élysée-Palast zusammen. Politikerinnen, Jugendliche, Unternehmerinnen, Freiwillige aus unzähligen Vereinen, die sich in den Banlieues engagieren. Der Präsident ergreift das Mikrofon und enttäuscht schon mit den ersten Worten.
Je ne vais pas faire un discours.
Ich werde keine lange Rede halten und auch keinen neuen Plan für die Banlieues vorstellen. Diesen gibt es. Er ist so alt wie ich. Der Präsident referierte anschließend dennoch 1,5 Stunden lang. Er versprach mehr Polizeipräsenz in den Vorstädten und 30.000 Praktikumsplätze in der Verwaltung und bei Unternehmen für Stellensuchende aus der Banlieue. Und mehr Wachsamkeit gegenüber Diskriminierung von Bewerbern in Großunternehmen. Keine Maßnahmen spezifisch für die Banlieues, sondern allgemeine Versprechen. Präsident Macron bleibt sich treu. Er glaubt nicht an die Allmacht der Politik, will auf die Eigeninitiative jener setzen, die in den Vorstädten leben und arbeiten. Das ist in seinen Augen die wirkungsvollste Sozialpolitik. Logisch macht sich im Publikum Enttäuschung breit, denn viele sehen großen Handlungsbedarf. Der ehemalige Wohnminister Jean-Louis Borloo hat vor kurzem dem Präsidenten einen Aktionsplan unterbreitet und Investitionen in den Vorstädten von gegen 50 Milliarden Euro gefordert. Doch Präsident Macron will von Sonderkrediten nichts wissen. Das irritiert sogar einige Parlamentarier von Macrons Partei En Marche. Sie haben vor den Touren von Paris einen Realitätscheck gemacht. Der Titel ihres Berichtes: Die Republik versagt. Im strukturschwachen Vorort Saint-Denis zum Beispiel patrouillieren weniger Polizisten als im schicken Zentrum von Paris, obwohl die Kriminalität deutlich höher ist. In den Schulen von Saint-Denis unterrichten vor allem unerfahrene junge Lehrer, die so rasch als möglich versetzt werden wollen. Und die staatliche Gesundheitsversorgung ist schlechter als anderswo. Die Liste der Fehlentwicklungen lang. Stéphane Gatignon hätte keine Mühe, diese noch länger werden zu lassen. 17 Jahre war er Bürgermeister in Saint-Denis. Aus Protest reichte er im Frühling seinen Rücktritt ein. Alle Bürgermeister lieben ihre Aufgabe zwar, aber sie sind alle auch ausgelaugt und enttäuscht, dass sich alles im Kreis dreht. Gatignon unterstützte Macron im Wahlkampf, jung, unternehmerisch, multikulturell, engagiert, solidarisch. Gatignon war überzeugt, dass das Profil von Emmanuel Macron mit jenem der Einwohner der Banlieues übereinstimmte. Nach einem Jahr müssen wir aber feststellen, dass Macron sich fast ausschließlich auf eine alte, zentralisierte Verwaltung abstützt.
voilà, qui veut pas se remettre en cause.
Der vielbeschworene Einbezug der Zivilgesellschaft, zum Beispiel aus der Banlieue, sei nicht zu erkennen. Stéphane Gatignon hat den Verdacht, dass sich das gleiche Spiel wiederholt, auch unter Macron, wie immer.
En France, finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que on a souvent dit, moi j'exprime l'expression péter le ghetto.
In Frankreich gibt es keinen gesellschaftlichen Konsens, diese Ghettos aufzulösen, sicher nicht innerhalb der nationalen Verwaltung. Zu viele haben ein Interesse daran, dass sich nichts ändert.
Finalement, ça arrange un peu tout le monde d'avoir les banlieues, quoi.
Macrons Auftritt im Élysée vermochte solche Vorwürfe nicht zu widerlegen. Wer hören will, wie sehr nach einem Jahr Wählerinnen und Wähler des Kandidaten Macron enttäuscht sind über den Präsidenten Macron, muss darum einfach in die Banlieues fahren.
Und mit dem Beitrag von Charles Liebherr ist es 13 Uhr geworden. Gleich im ersten und vierten, Hände weg von Geschäftsbeziehungen mit Iran? Fragezeichen? Antworten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Die Änderung des Geschlechts oder des Vornamens in den Behördenregistern soll in der Schweiz einfacher werden. Das schlägt der Bundesrat vor. Es geht insbesondere um sogenannte Transmenschen, die fest davon überzeugt sind, dem anderen Geschlecht zuzugehören. Raiffeisen verkauft die Privatbank Notenstein La Roche für 700 Millionen Franken an Vontobel. Raiffeisen sagt dazu, man wolle sich in Zukunft auf Kunden mit kleinen und mittelgroßen Vermögen konzentrieren. Und die Deutsche Bank will weltweit mehrere tausend Stellen streichen, um Kosten zu sparen. Die Zahl von derzeit mehr als 97.000 Vollzeitstellen solle deutlich unter 90.000 sinken, kündigte die Deutsche Bank an.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.